Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Ein Licht für die Toten der Pandemie. Von heute an jeden Abend gut sichtbar in einem Fenster. Solche Lichtfenster wünscht sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und ruft jeden dazu auf, mitzumachen. Steinmeier kündigte auch eine zentrale Gedenkfeier für die Corona-Toten nach Ostern an. Und damit willkommen zu den Tagesthemen. Ein Zeichen der Anteilnahme in dunklen Zeiten fordert das Staatsoberhaupt. Und es steht zu befürchten, dass bei der Gedenkfeier dann nach Ostern noch viel mehr Opfer zu beklagen sein werden als die etwas mehr als 50.000 Toten, die bislang, so das Robert-Koch-Institut heute, an oder mit Covid-19 gestorben sind hierzulande. Und so richten sich die Augen mehr und mehr auf die Frage, wie steht es denn mit dem dringend benötigten Nachschub bei den Impfstoffen? Knapp 4 Wochen nach der ersten Spritze hierzulande und einem holprigen Impfstart zog der Gesundheitsminister eine Bilanz. Fragen an ihn persönlich dazu gleich. Zunächst fasst Peter Jagler zusammen.
Mit Fingerspitzengefühl wird im Hamburger Impfzentrum gerade der wohl begehrteste Stoff der Welt vorbereitet, das Vakzin gegen Corona. Zum Verimpfen muss dem BioNTech-Impfstoff eine Kochsalzlösung zugemischt und darf auf keinen Fall zu schnell geschüttelt werden. Millimetergenau werden auch die Impfspritzen aufgezogen. Nichts darf verloren gehen. Im Idealfall bekommen Sie hier statt der eigentlich vorgesehenen 5 Impfdosen pro Ampulle nun 6.
Das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob wir 6 oder 5 rausholen können. Deswegen machen wir das in so einem kontrollierten Prozess mit speziell auch angelernten, antrainierten Kräften. Und das hilft natürlich bei dem knappen Impfstoff, wenn wir 20% mehr Impfstoff rausholen, als eigentlich ursprünglich mal vorgesehen war.
Das ist jedenfalls seine Hoffnung. Ihre? Endlich immun sein. Die 88-jährige Judith Schröder hat heute den ersten Impftermin. Obwohl die Impfung eigentlich heiß begehrt ist, viel los ist in Deutschlands größtem Impfzentrum noch nicht.
Wir haben hier Kapazitäten aufgebaut, um 7.000 Menschen am Tag zu verimpfen. Im Moment können wir aber nur 500 impfen, weil nur so wenig Impfstoff vorhanden ist.
Bundesweit wurde in den letzten 4 Wochen nur etwas mehr als 1,5 Millionen Mal gepiekst. Dabei ist die Verteilung in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich. Prozentual sind Hessen und Baden-Württemberg die Schlusslichter, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern Spitzenreiter.
Im Großen und Ganzen fehlt natürlich der Impfstoff. Also in vielen Impfstraßen, beispielsweise auch in Nordrhein-Westfalen, könnte täglich 10-mal so viel Impfstoff verimpft werden, wie Impfstoff da ist. Somit der Engpass beim Impfstoff, das wird uns auch noch viele Monate begleiten.
Bis zum Sommer soll es für alle Deutschen ein Impfangebot geben. Doch die Engpässe bei der Produktion bringen dieses Impfversprechen der Regierung ins Wanken. Der Gesundheitsminister beteuert am Vormittag aber erneut, dass Impfstoffzulassungen weiterer Produzenten die Lage entspannen werden.
Die gute Botschaft mit der Zulassung eines zusätzlichen Impfstoffes, insbesondere bei AstraZeneca, weil viel vorproduziert ist, stünde schon im Februar auch mit einem nennenswerten Unterschied mehr Dosen zur Verimpfung zur Verfügung.
Das ist jedenfalls seine Hoffnung. Doch heute meldet AstraZeneca, falls wir die Zulassung in Europa erhalten, werden die Anfangsmengen aufgrund geringerer Erträge an einem Produktionsstandort innerhalb unserer europäischen Lieferkette geringer sein als ursprünglich angenommen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Impfnebenwirkungen sind bislang gering.
Gott sei Dank ist eigentlich bislang alles ziemlich genau so, wie wir das erwartet haben. Die unerwünschten Reaktionen lagen genau in dem, was man auch aus der Zulassungsstudie kannte.
Auch die Impfbereitschaft scheint nach einem Tiefpunkt im Dezember laut einer Studie der Uni Erfurt mittlerweile wieder etwas anzusteigen. Bei ihr war sie von Anfang an da. Judith Schröder ist geimpft.
Das war's schon. Bitteschön.
Dankeschön.
Zumindest das erste Mal. Geschafft. Für einen maximalen Impfschutz mit dem BioNTech-Impfstoff braucht sie in 21 Tagen nämlich die 2. Impfung.
Wie geht es jetzt weiter mit dem Impfen? Darüber habe ich am Abend mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Berlin gesprochen. Guten Abend, Herr Spahn.
Schönen guten Abend, Herr Zamparoni.
Die Impfzentren stehen, aber kaum einer wird geimpft. Man kriegt oft nicht mal Termine. Können Sie verstehen, dass die Menschen enttäuscht sind?
Ich verstehe, dass vor allem Ungeduld da ist. Das Impfen ist der Weg raus aus der Pandemie. Wir haben diesen Weg übrigens früher als erwartet, gemeinsam begonnen. Und jetzt wollen natürlich gerade in dieser schweren Zeit des Lockdowns viele ihn auch schneller gehen, ich ja auch. Aber wir können nur die Impfdosen verimpfen, die da sind. Wir haben mittlerweile 1,5 Millionen Impfungen in Deutschland, 100.000 haben schon die Zweitimpfung bekommen. Wir haben 60% der Pflegeheimbewohner geimpft. Also es geht Zug um Zug voran und es wird auch Zug um Zug schneller gehen. Und ich kann hier an dieser Stelle nur um Geduld bitten.
Ja, das ist die Frage, ob es wirklich so viel schneller gehen wird, denn es gibt eine Menge Enttäuschung. Erst haben Sie gesagt, wenn man 6 statt nur 5 Impfdosen aus einer BioNTech-Ampulle zieht, dann hätten wir 20% mehr zur Verfügung. Jetzt heißt es nein, BioNTech liefert nur die vereinbarte Anzahl an Impfdosen. Das hätten Sie doch wissen müssen, bevor Sie da Hoffnung auf mehr Impfstoff wecken.
Ja, was ja passiert ist, ist, dass uns Pfizer letzten Freitag mitgeteilt hat, vor einer Woche, dass es wegen eines notwendigen Umbauens in Pürs, in dem Werk, in der Abfüllung, jetzt vorübergehend, vor allem in der nächsten Woche, weniger Impfstoff geben wird als zugesagt, als geplant. Und diese Umstellung von 5 auf 6 Dosen, die macht eben einen Teil davon wieder wett. Aber unterm Strich ist es dann eben nicht so viel mehr. Das ist tatsächlich so und das zeigt, wie übrigens auch die Situation jetzt aktuell bei AstraZeneca, auch nach einem Brand in Indien. Wir können am Ende auch nur eben verimpfen, was produziert werden kann und was tatsächlich geliefert werden kann. Wir sind auch abhängig von denjenigen, die es produzieren, die wir bestmöglich unterstützen, die aber ihrerseits eben auch abhängig sind von Vorprodukten und davon, dass die Produktionen gut und ohne Probleme laufen.
Ja, aber wir müssen trotzdem auf die Probleme gucken, denn wie gesagt, es gibt immer wieder enttäuschte Hoffnung. Und was sagen Sie zu den Meldungen, dass nicht nur BioNTech, sondern auch AstraZeneca jetzt auch Produktionsprobleme hat und nach einer Zulassung wohl erstmal deutlich weniger Impfstoff wird liefern können?
Zuerst einmal ist es gut, dass es Stand heute, Ende nächster Woche am Freitag die Zulassung geben wird, die europäische für AstraZeneca.
Aber dann wird es immer noch nicht mehr Impfstoff geben, weil die dann auch nicht sofort liefern können.
Es wird auch Lieferungen dann von AstraZeneca geben. Das ist heute auch deutlich geworden im Februar. Auch erste Dosen. Wie viele? Das werden wir jetzt eben in den nächsten Tagen mit der Europäischen Union, mit AstraZeneca klären. Aber das ist eben auch einer der Gründe, warum ich da immer nicht auf 8 Wochen, 12 Wochen im Voraus auch Lieferdaten und Mengen im Moment nennen kann. Ich verstehe ja, dass alle das Bedürfnis danach haben. Ich habe das ja auch. Aber wir können eben am Ende nur mit den Informationen und auch mit den sicheren Informationen umgehen, die wir haben. Das ist gerade eine Phase, wo ja die ganze Welt auch nach Impfstoffen natürlich fragt, die Nachfrage groß ist, wo unter großen Mühen und Eile Produktionen aufgebaut wird, wo teilweise Unternehmen wie BioNTech, Moderna, CureVac das erste Produkt ihrer Firmengeschichte überhaupt unter weltweiter Nachfrage auf den Markt bringen. Und das sind eben Situationen, wo wir jetzt miteinander alle bestmöglich eben da Geschwindigkeit reinbringen
müssen. Herr Spahn, das versteht ja auch jeder, dass das eine ungewöhnliche Situation ist. Aber Sie haben heute Morgen bei der Pressekonferenz auch gesagt, ja, wenn AstraZeneca kommt, die haben ja auf Halde produziert, dann wird das alles noch viel schneller gehen. Sieht jetzt nicht so danach aus.
Wissen Sie, ich weiß immer gar nicht, jetzt habe ich heute schon gelesen, die Ersten wissen schon, was im Sommer passiert. Wir haben jetzt heute den 22. Januar. Wir werden in einer Woche die Zulassung von AstraZeneca haben. Wir werden dann im Februar Lieferungen geben von AstraZeneca im Februar. Und zwar in einer Größenordnung, da bin ich weiterhin zuversichtlich, die schon im Februar einen Unterschied machen werden im Vergleich zu, wenn wir AstraZeneca nicht hätten. Und dann wird es Impfangebot Zug um Zug, Tag um Tag, Woche um Woche verlässlicher und besser. Da bin ich weiterhin optimistisch. Und gleichzeitig ist das jetzt eine Phase, die nochmal besonders schwer ist. Es ist ja auch ein emotionaler Gegensatz sozusagen. Wir sind in einem verschärften Lockdown, in einer schweren Phase der Pandemie mit wahnsinnig großen Härten für viele Bürgerinnen und Bürger, Kinder, Eltern, Unternehmer, Arbeitnehmer, viele, viele andere. Und gleichzeitig ist der Weg raus aus der Pandemie begonnen. Und gerade in dieser schweren Phase ist unser aller Bedürfnis, dass dieser Weg schnell geht, natürlich groß. Aber wir müssen halt am Ende auch immer realistisch bleiben. Und ich kann Ihnen halt am Ende auch nur das aufzeigen und das angeben, was tatsächlich eben auch menschenmöglich möglich ist. Und genau das setzen wir um. Und ich sage noch einmal, und trotzdem sollten wir wahrnehmen, jeden Tag werden in Deutschland viele tausend Menschen geimpft. Vor allem die besonders Verwundbaren erhalten gerade zuerst ihren Schutz. Ich wäre mir schon wichtig, dass wir bei allen Diskussionen auch diesen Teil miteinander wahrnehmen.
Da saß heute bei der Bundespressekonferenz jemand neben Ihnen, der nicht so optimistisch ist. Der Virologe Christian Drosten hatte schlimme Befürchtungen für den Sommer. Dazu kommt noch, dass am Abend der britische Premier Johnson sagte, es gibt mittlerweile Hinweise, die neue Mutation des Virus sei nicht nur ansteckender, sondern auch tödlicher. Glauben Sie, das Licht am Ende des Tunnels wird gerade doch wieder schwächer?
Es zeigt uns jedenfalls, dass dieses Virus sehr trickreich ist, sehr dynamisch ist, am Ende eben seine Gestalt durch Mutationen verändert, sich anpasst, übrigens hier auch anpasst an die unterschiedlichsten Reaktionen von uns immer wieder. Und das erfordert dann immer wieder auch, dass wir die Strategie anpassen müssen. Zum Beispiel, indem wir jetzt medizinische Schutzmasken mit Blick auf diese Mutation dann auch an vielen Stellen im Vorsehen über Alltagsmasken hinaus. So, jetzt müssen wir auswerten auch die neuen Erkenntnisse aus Großbritannien, die Sie gerade angesprochen haben, und schauen, welche Schlüsse wir daraus ziehen. Aber grundsätzlich gilt halt eines, wir müssen es diesem Virus, auch dem mutierten Virus, so schwer wie möglich machen, sich zu verbreiten. So ein Virus ist ja tot. Der kann sich nicht alleine bewegen. Er kann sich nur bewegen, wenn Menschen ihn bewegen und weitergeben. Und darum geht es jetzt gerade in dieser Phase, Kontakte reduzieren, damit dieses Virus, mutiert oder nicht, sich nicht weiter ausbreiten kann.
Sagt der Bundesgesundheitsminister. Herr Spahn, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und nach der Aufzeichnung meldete dann vor einer guten Dreiviertelstunde die Nachrichtenagentur Reuters, wie groß dieser Ausfall bei AstraZeneca wohl sein werde. Demnach teilte der Hersteller der EU mit, dass aufgrund der Produktionsprobleme die Lieferung an die EU-Staaten im ersten Quartal um ganze 60% wohl niedriger ausfallen werden. Hunderttausende Menschen sind derzeit in Deutschland in Kurzarbeit. Das ist oft nicht einfach, weil in vielen Haushalten dadurch schlicht weniger Einkommen als geplant zur Verfügung steht. Aber immerhin, sie haben noch Einkommen und Arbeit. Die Stelle ist dank dieses Instruments der Bundesagentur für Arbeit nicht futsch. Entschuldigung. Denn wie schwer es ist, mitten in der Ungewissheit einer Pandemie einen neuen Job zu finden, davon berichten Birgit Pfirnig und Masbet Movsesyan.
11 Jahre hat Michael Drosti als Gas- und Wasserinstallateur für einen kleinen Kölner Betrieb gearbeitet. Doch dann kam Corona und er verlor seinen Job. Die Firma hatte kaum noch Aufträge, da viele Kunden aus Sorge vor Ansteckung zurzeit keine Installateure in ihre Wohnungen lassen. Entsprechend schwierig daher die Jobsuche.
Also ich hatte mich beworben, hatte auch eine Zusage, dass ich am 1. Dezember direkt anfangen kann. Und dann kam der zweite Lockdown und dann wurde ich direkt benachrichtigt, dass der Vertrag nicht angetreten kann.
Für den 48-Jährigen eine Katastrophe. Nach 30 Berufsjahren musste er jetzt Arbeitslosengeld beantragen. Auch die 43-jährige Biologin Cordula Krücken muss nach Jobangeboten suchen. Zuletzt hat sie als festangestellte Bürokauffrau für eine Firma gearbeitet, die digitale Marktkonzepte erstellt. Doch dann verlor sie ihre Stelle und wer in diesen Zeiten einen Job suche, habe es nicht leicht, meint sie.
Ich als Biologe wusste direkt, das ist nichts, was in 4 Wochen wieder weg ist. Das geht gar nicht. Ne? Und was das auf dem Arbeitsmarkt nach sich zieht, ich dachte schon, das ist die falsche Zeit, um jetzt einen Job zu suchen, ja.
Denn der Arbeitsmarkt sei ein anderer, klagt sie. Viele Unternehmen hätten Zukunftsängste, es gäbe kaum freie Stellen. Die Arbeitssuche zermürbend, vor allem als Mutter 2 Kinder.
Wegen Homeschooling ist es nochmal doppelt schwer. Also Telefonate oder Bewerbungsgespräche hatte ich letztens mal telefonisch. Das ist schon eine Nummer dann, wenn dann noch Kinder drumherum springen.
Um sich fortzubilden, hat sie, wie viele andere auch, an digitalen Workshops teilgenommen. Persönliche Begegnungen sind im Augenblick nicht möglich, erklärt die Berufspädagogin Ulrike Groth, die im Auftrag der Agentur für Arbeit solche Fortbildungsmaßnahmen organisiert. In NRW vor allem betroffen die Reisebranche und die Krise in der Textilindustrie rund um Mönchengladbach.
Arbeitsplätze wird es weniger geben in den nächsten Monaten und Jahren und sich dann eben auch etwas älter dann platzieren zu müssen, ist schwierig, denn wo mehr Bewerber sind, die vielleicht dann auch jünger sind, günstiger sind, vielleicht auch digitaler aufgestellt sind im Berufsleben, da kann ich gut nachvollziehen, warum eine Klientin sagt, sie hat definitiv Zukunftsangst.
Viele, die nicht mehr damit gerechnet haben, werden jetzt umschulen müssen, meint Ulrike Groth. Eine Zukunftschance sieht sie in den Pflegeberufen. Doch im Augenblick können auch solche Workshops nicht stattfinden. Und so hoffen alle darauf, dass die Corona-Krise bald zu Ende geht.
Es war vor fast genau 2 Jahren, dass der Verfassungsschutzpräsident bekannt gab, die AfD werde nunmehr als Prüffall behandelt. Nun könnte es für die Partei noch härter kommen. Möglicherweise schon in der kommenden Woche könnte die AfD, die komplette Partei, als Verdachtsfall eingestuft werden, wegen, Zitat, gewichtiger Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen. Das hieße, dass ausgerechnet in diesem Superwahljahr auch nachrichtendienstliche Mittel gegen AfD-Funktionäre aller Ebenen eingesetzt werden dürften. Die Partei ist hochgradig alarmiert und will diese Einstufung nun, noch bevor sie überhaupt erfolgt ist, auf dem Klageweg verhindern. Eine Gerichtsentscheidung immerhin fiel heute schon. Der Rausschmiss von Andreas Kalbitz aus der AfD wegen dessen rechtsextremer Umtriebe war rechtens. Martin Schmidt.
Wieder ein AfD-Gerichtstermin in Berlin. Wieder geht es heute um Andreas Kalbitz. Wieder verliert er. Darf weiterhin kein AfD-Mitglied mehr sein. Und wieder kündigt der ehemalige Kopf des rechtsextremen Flügels der Partei an, weiter vor Gericht darum zu kämpfen. Dem mächtigen Strippenzieher der radikalen AfDler die Parteimitgliedschaft zu entziehen, es war einer von vielen Versuchen Jörg Meutens, den Verfassungsschutz milde zu stimmen. Auch auf dem vergangenen Parteitag. Meutens Rede. Was klingt wie für die Delegierten bestimmt, richtet sich vor allem an den Verfassungsschutz.
Wir werden nicht mehr Erfolg erzielen, indem wir immer aggressiver, immer derber, immer enthemmter auftreten. So geht das nicht. Wer also gerne weiter Revolution oder Politik Kasperle spielen will, kann und sollte das dann woanders tun, aber bitte nicht in der AfD.
Doch es gibt Widerstand. Meutens Mehrheit bleibt knapp. Ein großer Teil der Partei noch immer nicht bereit, sich von rechtsextremistischen Tonangebern zu lösen. So scheint Meutens Strategie gescheitert. 2 Jahre prüft der Verfassungsschutz bereits, ob die gesamte AfD beobachtet werden muss. Schon kurz bevor er das nun wohl tatsächlich bekannt geben wollte, die erste Klage der Partei. Und die hat es eilig. Unterlassen soll es der Verfassungsschutz, die AfD als Verdachtsfall einzuordnen, dies öffentlich bekannt zu geben.
Ja, wir befinden uns ja in einem Superwahljahr. Wir haben demnächst Kommunal- und Landtagswahlen. Und wir sehen hier, dass unsere Partei diskreditiert wird in der Nennung unserer Partei als Verdachtsfall. Und deswegen haben wir Klage eingereicht. Wir sehen den politischen Wettbewerb gefährdet und gestört. Und deswegen werden wir uns dagegen mit allen juristischen Mitteln auch wehren.
Schon seit Monaten plant der Bundesvorstand diesen juristischen Kampf. Alarmiert von Medienberichten, der Verfassungsschutz sei kommende Woche soweit, tauscht sich die Parteispitze am Mittwoch bis spät in die Nacht aus. Laut internen Unterlagen, die NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen, werden verschiedene Klagewege erwogen. Gegen den Verfassungsschutz, auch gegen das Bundesinnenministerium. Der Anwalt schreibt, die Erfolgsaussichten des avisierten Verfahrens gegen den Verfassungsschutz seien völlig offen.
Das Spezielle an diesen Anträgen ist, dass sie vorbeugend etwas verhindern wollen. Das Gericht kennt aber die mögliche Begründung des Bundesamtes ja noch gar nicht. Da sind die Hürden für ein Eingreifen zumindest hoch. Zweiter Streitpunkt ist der mögliche Zeitpunkt des Amtes, mit einer Entscheidung jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen. Also ob das zu kurz vor der Bundestagswahl ist.
Es ist die Sorge, bürgerliche Wähler vollends zu verschrecken, die vor allem Meuthen umtreibt. Und nicht nur das. Auch die eher gemäßigten Mitglieder könnten die Partei verlassen. Wird die AfD bald beobachtet, wäre Meuthens Mehrheit wohl dahin.
Die AfD und der Verfassungsschutz. Dazu hat Michael Stempfle vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Ich habe einen guten Freund, der mir schon mehrmals gesagt hat, ich übersetze das jetzt mal, er habe die Schnauze voll von der Bundesregierung. Und wenn es so weitergeht, wählt er die AfD. Seine Gründe? Das mühsame Hangeln von Lockdown zu Lockdown ohne Langfriststrategie. Ich verstehe den Ärger. Ebenso seine Müdigkeit mit der Großen Koalition. Doch nach all dem, was ich über die AfD weiß, denke ich, komm, du hast eine Verantwortung als Staatsbürger. Jetzt kommt der Verfassungsschutz ins Spiel. Zusätzlich zu den Recherchen von uns Journalisten oder den Studien von Thinktanks zu den rechtsextremistischen Strömungen der AfD hätte bald ein weiteres Prüfergebnis vorliegen sollen. Also Argumente, die ich auch in meiner kleinen Welt gut gebraucht hätte. Wunschdenken meinerseits. Die Realität ist leider weniger professionell. Was machen Verfassungsschutz und Politiker? Mein ganz persönlicher Eindruck, sie haben das abschließende Prüfergebnis nicht abgewartet, um dann mit aller Überzeugungskraft an die Öffentlichkeit zu gehen. Stattdessen haben ein paar von ihnen auf dicke Hose gemacht und schon vorab über die mögliche Entscheidung zur AfD geplaudert. noch bevor das Ergebnis überhaupt da war. Nur deswegen hat die AfD erfahren, dass die Vorstellung des Gutachtens bevorsteht, und nur deswegen konnte sie die Eilklagen einreichen. So kann die AfD möglicherweise verhindern, dass wir die Argumente des Verfassungsschutzes noch vor der Bundestagswahl erfahren. Und was mache ich jetzt? Immerhin, ich kann als Kommentator meine Meinung sagen. Ein Staat, der auf verantwortungsbewusste Bürger setzt, braucht auch verantwortungsvolle Dienste und verantwortungsvolle Politiker.
Die Meinung von Michael Stempfle. Er mag weggesperrt worden sein, mundtot macht ihn das nicht. Kaum war Russlands bekanntester Oppositioneller Alexei Nawalny nach seiner Rückkehr in die Heimat ins Gefängnis gesteckt worden, ließ er einen aufwendig gedrehten Film veröffentlichen, der die Luxussucht seines ärgsten Widersachers zeigen soll, mit Luftaufnahmen dieses gewaltigen Anwesens an der Schwarzmeerküste, das angeblich, so der Tenor zumindest des Films, für Wladimir Putin errichtet wurde. Es ist der nächste mutige Coup des Oppositionspolitikers, der nicht nur ihm selbst gefährlich werden könnte, sondern auch seinem mächtigen Widersacher im Kreml. Demian von Osten.
Gegen die Machthaber sein heißt nicht gegen die Heimat sein, lautet der Raptext. Eine Schülerin hat den Song unter ihr Video gelegt. Sie hängt ein Putin-Porträt im Klassenraum ab. Eine andere ersetzt ein Putin-Bild mit einem von Nawalny. Videos von TikTok, Russlands am häufigsten heruntergeladener App. Mehr als 100 Millionen Mal wurden Aufrufe zur Demo morgen dort schon angeschaut. Eine junge Frau etwa packt Sachen in einen Rucksack und kommentiert zynisch für den Gefangenentransporter. Diese Menschen suchen Gleichgesinnte für die Demo. Sie besprechen, was man mitnehmen kann und welche Vorsichtsmaßnahmen man einhalten sollte. Kurzclips mit Putin und Nawalny sind im Trend. Vor allem nach einem fast zweistündigen Recherchevideo, das Nawalnys Team nach seiner Festnahme diese Woche veröffentlicht hat. Es geht um einen Palast für Putin, wie sie es nennen, ein über 17.000 Quadratmeter Bau an der Schwarzmeerküste. Nawalnys Team hat aus einem Bauplan eine Animation erstellen lassen, die das Innere zeigen soll. Teure Luxusmöbel, ein Casino. Das 1,3 Milliarden Euro teure Anwesen, so der Vorwurf, hätten über ein Firmengeflecht enge Freunde von Putin bezahlt. Doch eigentlich sei es für den Präsidenten selbst. 60 Millionen Mal wurde dieses Video bereits angeschaut. Der Film hat einen kaum zu behebenden Imageschaden für Wladimir Putin in Russland angerichtet. Nawalny provoziert Putin zu harten Reaktionen. Nawalny geht aufs Ganze. Der Kreml widerspricht der Recherche prompt. Es sei eine Lüge, Putin habe keinen Palast am Schwarzen Meer. Nawalny, seit der Rückkehr nach Russland hinter Gitter, erwarten mehrere Prozesse. Mitstreiter von ihm wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft warnt vor der Unterstützerdemo für ihn am Samstag. Wer zur Teilnahme an nicht genehmigten Protesten aufruft, wird strafrechtlich zur Verantwortung gezogen. Im sozialen Netzwerk TikTok versucht der Kreml, die Stimmung wieder in seine Richtung zu lenken. Ich habe gestern eine Anfrage von einer Werbeagentur bekommen, ob nicht einer unserer Blogger öffentlich dazu aufrufen könnte, dass man nicht zur Demo gehen sollte. Wir haben natürlich abgesagt. Die sozialen Netzwerke wie TikTok, für den Kreml sind sie weiter schwer zu kontrollieren. Doch ob wirklich viele Menschen den Weg aus dem Netz auf die Straße finden, ist auch für das Nawalny-Team noch eine offene Frage.
Ein klares Signal auf dem Weg zu einer Welt ohne Massenvernichtungswaffen nannte UN-Generalsekretär Guterres den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen. Und das, obwohl die Atommächte gar nicht unterschrieben haben. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Linda Zervakis.
Der multilaterale Pakt der Vereinten Nationen zum Nuklearwaffenverbot ist trotz internationaler Kritik heute in Kraft getreten. Bislang mehr als 80 Staaten verpflichten sich, keine Atomwaffen zu erwerben, besitzen, entwickeln oder zu stationieren. Den Vertrag nicht unterzeichnet haben die derzeitigen Atommächte und die NATO-Staaten, somit auch Deutschland. Diese Länder wollen am Atomwaffensperrvertrag festhalten, da darin bereits der Handlungsrahmen für globale Abrüstungsschritte enthalten sei. Armin Laschet ist jetzt auch offiziell neuer Bundesvorsitzender der CDU. Nachdem er die Online-Abstimmung auf dem Parteitag am Wochenende gewonnen hatte, liegt nun das Ergebnis der anschließenden Briefwahl vor. Demnach erhielt Laschet 796 von 980 abgegebenen Delegiertenstimmen, eine Zustimmung von mehr als 80%. Laschet bezeichnete die Beteiligung und das Ergebnis als Signal der Einheit der Union. Vor dem Landgericht Leipzig hat der Prozess gegen ein ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte begonnen. Der Angeklagte räumte ein, er habe Waffen, Munition und Sprengstoff aus Bundeswehrbeständen beiseite geschafft. Ihm werden deswegen Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz vorgeworfen. In dem Verfahren geht es auch um eine mögliche rechte Gesinnung des 45-Jährigen. Der Fund hatte im Oktober 2019 für Entsetzen gesorgt. In Großbritannien waren in einem Kühllaster 39 Flüchtlinge aus Vietnam tot entdeckt worden. Vor einem Monat wurden die Schlepper von einem Londoner Gericht wegen Totschlags und Menschenhandel verurteilt. Am Nachmittag verkündete ein Gerichtssprecher das Strafmaß. Die beiden Anführer der Schlepperbande müssen 27 und 20 Jahre hinter Gitter, zwei Mittäter 13 und 18 Jahre.
Soweit bis hierhin, so far also oder auch so far. Gut, das war jetzt vielleicht nicht die eleganteste Überleitung. Aber wer hätte gedacht, dass dieses Stück Möbel, das Sofa nämlich, mal im Wortsinne eine nahezu allumfassende Besessenheit erfahren würde? Im nun verlängerten Lockdown bleibt das, was wir wahlweise Couch, Kanapé, Divan oder je nach Bauart Chaise Longue nennen oder wie schon diese beiden hier lange vor Corona wussten, das Allerschönste auf der ganzen Welt. Das bleibt für viele der alltägliche Thron. Höchste Zeit für eine Würdigung. Susanne Hausmann.
Oh du mein Sofa, was trägst du mich durch die Corona-Zeit? Ruhige Stunden verbringen wir zusammen. Du schenkst mir eine warme Umarmung, während alle anderen auf Abstand gehen. Wenn ich mal schlecht drauf bin, erträgst du es stumm, gibst mir immer Halt. Du bist das Home in meinem Office. Gibst mir Rückendeckung für wirklich alle Aufgaben, die da kommen. Du bist die goldene Mitte allen Seins. Oh, du mein Sofa. Du hast immer die bessere Alternative parat. All meine Schwächen vertraue ich dir an. Meine Geheimnisse teile ich mit dir. Bei dir sind sie sicher. Und ich werde dich jetzt einfach nie mehr verlassen, weil ich dich einfach viel zu sehr liebe. Oh du, mein Sofa.
Bleibt zum Schluss noch die Frage an Carsten. Gibt es Sofawetter am Wochenende?
Ich würde sagen, das hängt da ein bisschen davon ab, was man für ein Typ ist und wo man wohnt, Ingo. Es gibt definitiv Regionen, in denen ich zumindest am Wochenende rausgehen würde, denn vor allem in den Mittelgebirgen gibt es viel Schnee. Winterlicher wird das kommende Wochenende. Das können wir uns da mal direkt zusammen anschauen. Das hier ist eine Karte aus einem Wettermodell und zeigt die Schneeverteilung, die Schneedecke von heute, vom Freitag. Wir sehen vor allem in den Mittelgebirgen und auch im Süden Deutschlands, speziell am Alpenrand, liegt aktuell Schnee. Jetzt springen wir mal nach vorne und zwar auf den Montag und sehen das, was das Wochenende uns hinterlässt. Es könnte, wenn es so kommt, verbreitet in der Mitte und im Süden am Montag eine geschlossene Schneedecke geben. Denn gleich drei kleine Schneetiefs ziehen über uns hinweg. Und vor allem in den Mittelgebirgen kommt ordentlich neue Schnee dazu. In den westlichen Mittelgebirgen sind es 10 bis 20 Zentimeter. Im Schwarzwald auf der Schwäbischen Alb 20 bis 40. Und am meisten wird wahrscheinlich im Erzgebirge fallen. Dort können es bis zu 50 Zentimeter sein, inklusive großer Schneeverwehungen. Nun zum Wetter. Was passiert da? Hier kommt schon das erste Tief heran, und zwar aus Südwesten. Es ist allerdings vor allem in tieferen Lagen erstmal verbreitet Regen. Sofawetter. In den höheren Lagen im Schwarzwald schneit es jetzt schon. Wenn wir weiterklicken und uns durch die Nacht voranarbeiten, dann rutscht das Ganze Richtung Vogtland, Richtung Erzgebirge, und die Schneefallgrenze sinkt bis morgen früh auf 300 bis 400 Meter. Morgen Vormittag schneit es dann in der Lausitz, selbst in tieferen Lagen. Dahinter reißt der Himmel mal auf. Es gibt ein paar Sonnenstrahlen. bevor am Nachmittag und morgen Abend hier im Westen das nächste Tief heranrutscht mit Regen in den tieferen Lagen und Schneefall in den höheren Lagen. Die Temperaturen in der kommenden Nacht, also morgen früh, dort wo es schneit, hier von der Fränkischen Alb übers Vogtland bis zum Erzgebirge 0 bis minus 1 Grad, sonst knapp über 0 Grad. Und morgen Nachmittag in den Schneefallgebieten, zum Beispiel in der Lausitz, weiterhin um 0 Grad mit Sonnenschein im Westen 3 bis 7 Grad. Die beiden Tage danach, Sonntag und Montag, werden noch eine Spur kühler. Am Sonntag zieht das nächste Schneefallgebiet über die Mitte Deutschlands hinweg. Ordentlicher Schneefall ist hier möglich. Am Montag gibt es den Schneefall im Südwesten. Tagsüber knapp über 0 Grad, nachts immer wieder auch frostig und auf den Straßen glatt.
Das wiederum klingt ungemütlich. Vielen Dank für diese Aussichten. So, das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Polizeiruf-Krimi aus Rostock. Um 12:45 meldet sich die Tagesschau nochmal und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.